Ja, für den König, für den Herrn. Ich bin dann doch immer wieder begeistert, wie Jesus das so macht. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab mit den Liedern und der Predigt und so. Also meistens jedenfalls nicht, manchmal schon. Aber diesmal haben wir uns nicht abgesprochen. Und was für ein passendes Lied am Ende, um in die Predigt zu starten. Ich möchte einfach noch mal kurz beten, Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass wir das erkennen können, was du uns heute sagen möchtest, Jesus, und dass es tief in unser Herz fällt, Jesus. Ich denke, dass es alles Dinge sind, Jesus, die wir in unserem Verstand haben, aber ich bitte dich, dass sie wirklich in unser Herz fallen, Herr, damit sie gute Saat bringen, Jesus. Für dich, Jesus, für dich möchte ich mich hingeben, für dich wollen wir uns hingeben, Herr, und ich danke dir, dass du ja, uns mit so viel Liebe begegnest, Herr. Amen. Als wir dieses Lied gesungen haben, musste ich wieder an das Gleichnis denken von dem, war es ein Kaufmann oder ich glaube, es war kein Kaufmann. Egal, jedenfalls der diese eine kostbare Perle gefunden hat und der all sein Hab und Gut verkauft hat, um diese Perle zu haben, um sie kaufen zu können. Und Jesus vergleicht ja diese Perle mit dem Reich Gottes. Und das schon lange in meinem Leben bewegt hat, in meinem Leben, seit ich mich bekehrt habe und mich oft immer wieder neu bewegt, dass der hat wirklich alles investiert für das Reich Gottes. Und ich denke mir, das Reich Gottes ist es das wert und ich möchte das auch so leben. Und oft merke ich, ich möchte das wirklich von meinem ganzen Herzen und trotzdem gibt es in meinem Leben Dinge, die dem vielleicht nicht entsprechen. Und ich denke, wir sind ja auch alle auf dem Weg. Ich bin auch nur auf dem Weg. Und so möchte ich heute mit euch über ein Thema sprechen, was mich sehr bewegt. Ich weiß schon mal als Entschuldigung vorher. Okay, also ich rede jetzt einfach weiter. Schon mal als Entschuldigung vorher weiß ich, dass ich euch heute keine theologischen Neuigkeiten bringe. Und ich sage auch gleich von vornherein, dass ich heute am meisten zu mir selber predige. Das sage ich auch schon mal von vornherein. Vielleicht habt ihr alle überhaupt gar kein Problem mit dem, worüber ich heute spreche. Aber ich habe ein Problem damit und deswegen spreche ich heute darüber, weil es mir gut getan hat, mich damit zu beschäftigen. Und zwar möchte ich heute über, ich habe es genannt, Sichtweisen sprechen. Man könnte auch sagen, zurück zum Anfang, das würde es vielleicht auch treffen. Und was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, ist, dass mir sehr bewusst geworden ist, dass wir von allen Menschen so ein bestimmtes Bild haben. Und die Menschen haben auch so ein bestimmtes Bild von uns. Dieses Bild entspricht häufig nicht unbedingt der ganzen Wahrheit, weil man ja auch keinen Menschen im Ganzen kennt. Und was ich richtig interessant finde, ist, dass dieses Bild oft auch in den Köpfen der Menschen bestehen bleibt. Ich habe das ja in meiner letzten Predigt schon mal gesagt, dass es Menschen kennen, die kennen mich nur aus der Zeit, bevor ich mich bekehrt habe. Und die sehen zwar, dass ich mich vielleicht ein bisschen verändert habe, aber im Kern bin ich für die immer noch der unbekehrte Mensch. Und was ich richtig interessant fand, ich hoffe, ich darf das kurz erzählen, Steffi, es war richtig witzig, weil wir hatten am Freitag das Adventstreffen von den Frauen und dann ging es darum, dass Julian und ich ins Kino gehen wollten und in welchen Film wir gehen wollen und wer denn diesen Film schon kennt. Und dann fragt Steffi Franzi, ob sie den Film kennt. Und Franzi sagt, nee, wieso? Und Steffi sagt, na, du kennst doch immer alle Filme, du gehst doch voll oft ins Kino. Und was Witzige daran ist, Franzi meinte dann, nee, das ist schon lange nicht mehr so. Und was wirklich witzig ist, ist, dass ich Franzi so überhaupt nicht kenne. Also, seit Franzi und ich richtig dicke sind, war es irgendwie nicht so. Und deswegen war das für mich ganz interessant, auch in Bezug auf diese Predigt, dass bei Steffi hat sich das so verknüpft von früher. Ja, Franzi, die kennt viele Filme und geht oft ins Kino, ne? Und ich kenne sie überhaupt nicht so. Und ich dachte, hä, so kenne ich Franzi gar nicht. Und das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. ein anderes banales Beispiel zum Beispiel wäre, dass es immer noch richtig viele Menschen gibt, die, wenn sie mich treffen, mich fragen, ob meine Schwester eigentlich immer noch so viel Sport macht. Hätten sie ja jahrelang immer gesehen, joggen und Radfahren und alles. Und das ist ganz eng in den Köpfen der Menschen verknüpft. Ich meine, meine Schwester ist jetzt schon, weiß ich nicht, 2 Jahre nicht mehr hier oben und davor war sie 4 Jahre im Glaubenszentrum. Also es ist wirklich schon einige Jahre her und trotzdem ist das bei den Menschen ganz verknüpft. So Sönche, die ist immer auf dem Damm unterwegs und an der Straße, die treibt richtig Sport. So, das ist jetzt ein plastisches Beispiel dafür, dass Menschen immer ein gewisses Bild von uns haben und etwas in uns sehen, natürlich auch Eigenschaften sehen. Und ich selber habe irgendwie in letzter Zeit gemerkt, dass mich das sehr beeinflusst, was Menschen in mir sehen. Sowohl, es kann mich total bestärken, wenn Menschen etwas Gutes in mir sehen, und es kann mich richtig anstrengen und viel kosten, wenn ich merke, der Mensch sieht etwas in mir, was ich eigentlich nicht so sehe. Oder ich sage jetzt mal, entweder sieht der Mensch die heile Seite in dir und fördert das Heile in dir, oder er sieht das Verkümmerte in dir und sagt dir dann ständig, ja, und jetzt bist du auch, weiß ich nicht, immer bist du so genervt und immer bist du so, weiß ich nicht, was Menschen alles zu euch sagen. Vielleicht immer regst du dich so auf und jetzt wirst du wieder so aggressiv oder keine Ahnung, was die Leute halt zu euch sagen. Und ich habe leider gemerkt, dass mich das wirklich, wirklich doll beeinflusst. Ich habe das ganz dolle gemerkt, als ich mich auf meine letzte Prüfung vorbereitet habe, die war letzte Woche, und es gab Personen, die zwar nicht wussten, wie meine Prüfung aussieht und auch das noch nie gehört hatten, aber fest davon überzeugt waren, dass das nicht gut ist, wie ich das gemacht habe. Einfach von den Randdaten, die sie kannten. Sie wussten, meine PowerPoint-Präsentation hat so und so viele Folien, und da haben sie gesagt, nee, das ist nicht gut, du kannst es auf gar keinen Fall so machen. Und das wird nicht gut werden. Das ist viel zu komplex. Und obwohl ich eigentlich ja schon da logisch vorgehe, habe ich gemerkt, dass mich das so heftig verunsichert hat, dass ich mir selber das eigentlich gar nicht mehr zugetraut habe. Ich meine, ich musste ja jetzt da durch, ich musste es ja jetzt auch machen. Und es ist übrigens richtig gut gelaufen. Aber damit möchte ich jetzt nur sagen, dass das so einen Einfluss hat, was Personen dir zusprechen oder was du wahrnimmst, was sie in dir sehen. Und also bei mir zumindest. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es nicht euer Problem, dann spreche ich heute nur über mein eigenes Problem. Aber ich habe gemerkt, dass mich das total belastet teilweise und ja auch teilweise ungute Frucht aus mir herausbringt. Und in mir ist voll dann die Sehnsucht hervorgekommen, dass ich dachte, Jesus, ich möchte mich wieder mehr damit beschäftigen, was du denn in mir siehst und wie du mich siehst. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die wir eigentlich im Kopf haben. Aber ich merke bei mir selber, wenn es nicht in meinem Herzen ist und wenn es nicht fest in mir ist, dann hat es überhaupt gar keinen Wert. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber dann trägt es keine Frucht in meinem Leben. Dann ist es Kopfwissen. Und ich habe gemerkt, Jesus, ich möchte, dass es neu in mein Herz kommt. Und in der Vorbereitung dachte ich mir, eigentlich der größte Wert, das hat Michi heute Morgen auch schon gesagt, den uns jemand zusprechen kann, ist das, was Gott für uns getan hat. Das ist das Größte, das Allergrößte, was jemals dir Wert zu sprechen kann. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier steht beweist. Das heißt, er macht keine leeren Worte. Er macht nicht lässt irgendeine Bibel erstellen von irgendeinem Blabla, auf das du dich nicht verlassen kannst, sondern hier steht, er beweist. Seine Liebe hat Taten walten lassen. Und er hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass er sein Kostbarstes, seinen Sohn, für uns gegeben hat, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der wichtigste Aspekt, er hat sich für dich gegeben, als du noch Sünder warst, als du nicht bekehrt warst, als er nicht wusste, ob seine Liebestat überhaupt bei dir ankommt, ob du es überhaupt willst. Und wenn wir in diese Welt sehen, dann stellen wir fest, dass die meisten der Menschen Gottes Liebe gar nicht wollen. Und selbstlos hat er sich trotzdem hingegeben und hat geliebt mit Tat und mit Wahrheit. Wer kann dir jemals höheren Wert zusprechen als Gott? Ich selber merke, wenn ich das lese, ist es wichtig, dass ich mir bewusst mache, dass es hier um mich geht. Manchmal ist es so, ihr kennt das bestimmt, gerade auch wenn man mehrere Jahre schon Christ ist, man kennt schon viele Verse, man hört sie, dann gibt es immer diese Standardverse, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber diese Verse, die dann jeder irgendwie mal rauskramt in irgendeiner Situation. Und du hörst das und manchmal vergisst du, hey, in diesem Wort geht es um dich und um mich. Es geht um dich. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für mich gestorben. Das ist nicht irgendein Märchen oder irgendeine Geschichte, die wir uns irgendwie erzählen. Damals, vor 2000 Jahren, kam dann mal die Jungfrau Maria und so. Es geht hier um Leben. Halleluja. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, das habe ich mir eines Nachts angeguckt, vor ein paar Tagen. Ich hatte sehr schlecht geschlafen und hatte total Albträume und bin dann aufgewacht und dachte mir, boah, das ist echt eine heftige Zeit im Moment. Und manchmal sieht man das von außen, dass Menschen heftige Zeiten haben und manchmal sieht man es halt nicht. Und ich bin aufgewacht und dachte mir, boah, Jesus, ich möchte wissen, wie du diese Welt siehst, und dachte, okay, ich fange schon mal an, mich auf die Predigt vorzubereiten. Und da habe ich dieses Video gefunden, was ich euch jetzt einmal zeige. Wisst ihr, als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich erstmal nur noch geweint, weil mir bewusst geworden ist, am Anfang ging es einfach nur um Liebe. Es ging nur um Liebe. Es hat mich erinnert an die Sendschreiben in der Offenbarung. Da heißt es in Offenbarung 2, Vers 2 bis 5, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das sind auch Verse, die mich schon oft berührt haben in meinem Leben und über die ich oft nachdenke. Denn was mich so beschäftigt an diesen Versen ist, dass die Gemeinde, an die Johannes hier schreibt, alles richtig macht von außen. Von außen betrachtet ist alles richtig. Sie haben Werke, sie haben Bemühen, sie haben sogar standhaftes Ausharren. Da steht bei mir in der Notiz in der Bibel drinne, dass darunter bleiben unter Leiden und Bedrängnissen. Sie können die Bösen nicht ertragen. Sie haben sogar die geprüft, die behaupten, Apostel zu sein, und haben sie dann als Lügner enttarft. Und sie haben Schweres ertragen und haben standhaftes Ausharren und haben um Jesu Namen willen gearbeitet und sind nicht müde geworden. Alles, wo wir von außen denken, die perfekte Gemeinde, die perfekten Christen, die arbeiten und werden nicht müde und bleiben da drunter und harren aus und bleiben dran und sind beständig. Und von außen sieht es so perfekt aus. Und was sagt Jesus zu ihnen? Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was sagt uns das? Das heißt, dass es im Grunde nicht darauf ankommt, wie es von außen aussieht, sondern dass Jesus es darauf ankommt, wie es in deinem Herzen aussieht. Und wenn du all diese Dinge tust, die so schön sind und auch richtig sind, aber das Herz nicht dabei ist, ist es tote Werke. Und mich hat es irgendwie so berührt, weil ich auch irgendwie wieder dachte, boah, man kann Menschen wirklich von außen überhaupt nicht beurteilen. Also eigentlich gar nicht. Du kannst nicht sagen, der Mensch macht das richtig oder der Mensch macht das falsch. Vielleicht macht einer das aus Pflicht und der andere macht das aus Liebe. Und das weiß nur Jesus. Und aus Pflicht ist es eine gute Tat, aber nicht die richtige Herzenshaltung. Und es hat mich irgendwie so berührt, dass Jesus sagt, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und hier bei tue Buße, das klingt ja immer so hart, da steht in meiner Bibel, kehre von Herzen um, ändere deine Gesinnung, steht bei mir drin. Da dachte ich mir, krass, das sind echt krasse Worte, ändere deine Gesinnung. Und ich dachte mir, ja Jesus, ich möchte, dass meine Gesinnung verändert wird, dass ich das erkenne, was du in mir siehst, um auf unser Ursprungsthema zurückzukommen, dass meine Beziehung zu dir wieder einen frischen Liebeskick bekommt. Denn eigentlich geht es nur um Liebe. Und das, was du an Werken tust, muss aus dieser Liebe zu Jesus kommen. Nicht aus Pflicht und dann gucken wir mal, für wen das eigentlich jetzt war, so, sondern du liebst Jesus und aus deiner Liebe zu Jesus heraus tust du die Werke. So wäre es perfekt. Halleluja. Und genau, ich möchte einfach mit euch nochmal zusammen durch Psalm 139 gehen, weil ich finde, dass dieser Psalm uns eigentlich am stärksten zeigt, was Gott in uns sieht, wie er uns sieht. Und ich glaube, wenn wir erkennen, dass Gott das in uns sieht, gibt uns das die Möglichkeit, das auch in unserem Nächsten zu sehen. Und das ist das, was ich mir so von Herzen wünsche, dass Jesus mir hilft, das in meinem Nächsten zu sehen, was er da reingelegt hat. Dass ich nicht das sehe, wo er mich vielleicht blöd behandelt oder ich mich nicht gewertschätzt oder angenommen von ihm fühle oder mich mein Nächster vielleicht auch beschimpft oder ignoriert oder was auch immer, sondern dass ich das sehe, was Jesus in ihn reingelegt hat und welchen Wert und welche Würde Jesus diesem Menschen gegeben hat, damit ich den Menschen mit diesem Wert behandeln kann, damit er sich gewertschätzt fühlt, wenn er mit mir zusammen ist. Psalm 139, ich lese erst einmal vor, bevor wir den auseinandernehmen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht der Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf den ewigen Weg. Wenn wir das auseinandernehmen, dann haben wir angefangen in Vers 1, sagt David hier: Herr, du erforschst mich und du kennst mich. In Jeremia 12, Vers 3 heißt es: Doch du, o Herr, du kennst mich, du durchschaust mich, du prüfst, wie mein Herz zu dir steht. Oder man kann es auch übersetzen mit: Du hast meine Gesinnung gegen dich erprobt. Ist das nicht stark, dass Gott dich kennt und dich auch erforscht? Er ist nicht einfach jemand, der dich nur fragt: Geht's dir gut? Manchmal hasse ich ja diese Frage, ne? Wenn jemand zu dir kommt und sagt: Und Jemina, geht's dir gut? Dann weißt du schon, naja, er will eh nicht wissen, wie es dir geht. Und dann sagst du freundlich: Ja, mir geht's gut. Es sei denn, es gibt auch andere Phasen, nein, nicht andere Phasen, sondern es gibt natürlich auch den Moment, wo jemand wirklich wissen möchte, ob es dir gut geht. Aber man kann das ja dann unterscheiden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt ja dieses Belanglose so: Na, wie geht's? Ist ja eigentlich so eine Floskel in Deutschland, ne? Wie geht's? Dann sagt der Nächste: Ja, gut, das ist die erwünschte Antwort. Dann fragt er: Und wie geht's dir? Und dann sagst du: Mir geht's auch gut. Und dann ist das Smalltalk vorbei. So, das ist typisch deutsch, ne? Und Gott ist nicht so. Gott fragt nicht: Na, Jemina, geht's dir heute gut? Sondern er kennt mich und er erforscht mich. Das heißt, er hat auch nicht nur irgendeine Meinung von mir oder irgendein: Ach, Jemina, ja, das ist ja die, die immer, keine Ahnung, was auch immer. So, ne? Ihr wisst ja, wie man Menschen manchmal definiert, ne? So, das ist die, die immer, keine Ahnung, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, oder das ist der, der immer diese blaue Jacke anhat oder so. Es ist ja immer witzig, mit was man die Menschen verknüpft. Und Gott verknüpft dich nicht mit irgendwelchen Sachen, sondern er kennt dich und er erforscht dich. Das heißt auch, dass du bei ihm völlig echt sein kannst, völlig ehrlich sein kannst, und dass du das nicht nur brauchst, sondern dass es irgendwie auch lächerlich wäre, es nicht zu tun, weil ist ja irgendwie völlig dämlich, wenn man ihm die ganze Zeit erzählt, eine Sache wäre anders, als er weiß, dass sie ist. Also wenn ich ihm jetzt die ganze Zeit sage: Ach ja, und das war auch richtig schön heute und es war voll das schöne Treffen, und er weiß eigentlich, dass ich es richtig dumm fand. So, wisst ihr, zu Gott kannst du richtig ehrlich sein und auch richtig echt sein. Und da musst du auch keinen religiösen Filter drüber machen, dass du zum Beispiel nicht sagen darfst, dass du etwas... Keine Ahnung, manchmal hat man ja mal so Phasen, wo man ein bisschen emotional ist, weil irgendwas passiert ist, und dann benutzt man so Ausdrücke, die man nicht benutzen darf, zum Beispiel Scheiße oder so. Und wenn du mit guten Christen zusammen bist, dann sagen die dir gleich: Scheiße sagt man aber nicht. Und dann denkst du dir: Ja, super, ich bin aber gerade voll fertig und ich muss das jetzt auch mal rauslassen. Und bei Gott darfst du das auch rauslassen und du darfst auch mal ein zensiertes Wort benutzen, weil du einfach ehrlich zu ihm sein kannst. Und Gott liebt dich immer noch. In Vers 2 heißt es: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Er versteht dich. Krass, oder? Kennt ihr das, wenn man sich mit Menschen unterhält und man merkt, dass sie einen überhaupt nicht verstehen? Und genauso gibt es das, dass man sich mit einem Menschen unterhält und man weiß genau, der versteht mich. Der weiß, was ich fühle. Du musst gar nicht viel sagen. Du merkst das von der Atmosphäre. Er versteht mich. Oder sie versteht mich, wie auch immer. Hier heißt es, bei diesem Versteht, das ist, kommt auch vor im Psalm 44, Vers 22. Und da heißt es: Gott kennt die Geheimnisse des Herzens. Das heißt, er versteht dich, weil er dich wirklich durch und durch kennt. Es ist nichts verborgen vor ihm. Und was mich irgendwie echt berührt hat, ist, dass da in meiner Bibel noch ein anderer Verweis ist, und zwar zu Johannes 2, Vers 24 bis 25. Und da steht: Jesus selbst aber vertraute sich ihnen, also den Menschen, nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Damit will ich euch jetzt nicht ermutigen, euch keinem Menschen anzuvertrauen. Überhaupt nicht. Aber was mich daran bewegt hat, ist, dass mir bewusst geworden ist, dass Jesus die Gedanken und die Meinung der Menschen, ich will jetzt nicht sagen, egal war über ihn, aber er war in seiner Identität und in seinem Stand so sicher, dass er keinen Zuspruch von den Menschen brauchte. Er brauchte das nicht, dass jemand sagt, ach, ich habe erkannt, du bist Gottes Sohn. Das war für den Menschen wichtig, aber das war für Jesus nicht wichtig. Denke ich mir, boah, Jesus, mach mich so fest, dass ich es nicht brauche, dass irgendwer irgendwas Gutes in mir sieht, damit irgendwas Gutes aus mir rauskommt. Sondern wirklich, gib mir deine Identität, dass ich fest darin bin. Du bist geliebt, du bist gewollt. Jesus hat uns sogar vor dieser Abhängigkeit vor den Menschen gewarnt. In Matthäus 6, Vers 24 heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und hier ist das auf das Geld bezogen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, aber ihr könnt das genauso auf alles andere beziehen. Du kannst nicht Gott dienen und dem dienen, was ein anderer von dir erwartet. Also es ist natürlich gut, wenn du, damit will ich jetzt nicht sagen, du sollst gar nicht das tun, was wer anders von dir erwartet. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig. Aber es ist wichtig, dass du dir bewusst darüber wirst, woraus beziehe ich meinen Wert? Denn im Normalfall dient dein Leben dem, woraus du deinen Wert beziehst, weil der Mensch es braucht, Wert zu haben. Der Mensch sehnt sich nach Wert. Das heißt, wenn du deinen Wert stark daraus beziehst, dass du irgendeinen bestimmten Status in der Gesellschaft hast, wirst du hart daran arbeiten, dass dieser Status vorhanden bleibt. Ich habe neulich einen Artikel in einer Zeitung gelesen, da hat irgend so ein prominenter Mensch, der schon recht alt war, gesagt, dass er sehr traurig darüber ist, dass er sein ganzes Leben lang mit seiner Arbeit verschwendet hat, sozusagen, weil sein Leben jetzt vorbei ist, und er seine komplette Freizeit und alles in seine Arbeit gesteckt hat. Das heißt, er hat aus seiner Arbeit seinen Wert bezogen. Du kannst das genauso aus anderen Sachen machen. Vielleicht beziehst du deinen Wert aus deinem, das ist wahrscheinlich eher ein weibliches Problem, aus deiner äußeren Hülle. So, die heutige Welt liebt es, sich nur mit deiner äußeren Hülle zu beschäftigen. Du kannst einmal auf Social Media gehen, dann siehst du lauter Sportanzeigen und Abnehmanzeigen und was du nicht alles machen kannst, um noch schöner auszusehen und noch besser zu sein. Und das alles hat keinen Wert. Keinen Wert. Du wirst irgendwann sterben und dein Körper mag noch so schön gewesen sein. Es tut mir leid, aber er wird von Käfern zerfressen oder im Feuer verbrannt oder wie auch immer. Das, was bleibt, ist dein Herz. Und diese Welt beschäftigt uns selber, wenn wir dafür anfällig sind, so sehr mit unseren äußeren Dingen, woraus wir unseren Wert beziehen. Vielleicht beziehst du deinen Wert aus materiellem Wohlstand. Du bist nur damit beschäftigt, dich um deinen Wohlstand zu kümmern. Das alles vergeht. Und mir ist neu bewusst geworden, was bleibt, ist mein Inneres. Was bleibt, ist meine Beziehung zu Jesus. Was bleibt, ist das, was ich in Gottes Reich investiert habe. Das sind die Dinge, die bleiben, und das sind die Dinge, die Wert haben. In Jakobus 4, Vers 4 steht, fand ich übrigens interessant, wollte ich an dieser Stelle mal sagen, ist mir heute aufgefallen, wahrscheinlich nur durch dieses Studium. Ich habe keine gegenderte Bibel, ne? Aber in Jakobus 4, Vers 4 steht, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja interessant, dass Paulus oder Petrus oder wer auch immer diesen Brief geschrieben, ach, Jakobus, das ist ja Jakobus' Brief. Okay, sorry, das war ein bisschen dumm von mir. Aber dass Jakobus hier sowohl die Männer als auch die Frauen anspricht, was ja zu der damaligen Zeit eigentlich nicht üblich war. Ich habe aber noch keine Antwort darauf gefunden. Ist mir nur so aufgefallen. Wenn ihr eine habt, könnt ihr sie mir gerne mitteilen. Da heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, oder man kann es auch übersetzen, die Liebe zur Welt, Feindschaft gegen Gott ist? Wer also die Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das sind schon richtig heftige Worte, finde ich, wenn man sich das so bewusst macht. Sind das ganz schön krasse Worte. Was bedeutet das für mich in meinem Leben? Wo will ich Freund der Welt sein? Wo suche ich nach Anerkennung, nach den Maßstäben dieser Welt? Und ich glaube, das ist das, wo wir alle in einem Konflikt stehen, weil wir leben in dieser Welt. Und natürlich werden wir auch von dem infiltriert, von dem Gedankengut infiltriert. Und wir müssen uns immer wieder neu ausrichten. Wie sind Gottes Maßstäbe? Was denkt Gott darüber? Also, du verstehst meine Gedanken von ferne. Vers 3. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. In Sprüche 5, Vers 21 heißt es, denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn und er achtet auf alle seine Pfade. Hiob sagt in 31, Vers 4, sieht Erde nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Findet ihr das nicht stark? Das heißt, dass Gott dich voll im Blick hat. Also du kannst gar nicht aus seinem Blickfeld sozusagen verschwinden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, dass man das Gefühl hat, dass Gott einen irgendwie nicht mehr sieht oder einen irgendwie verloren hat. Oder ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Aber die Bibel sagt auf jeden Fall, dass dieses Gefühl nicht die Wahrheit ist, sondern dass Gott dich immer im Blick hat und dass du so kostbar für ihn bist, dass er weiß, was du tust, wo du dich bewegst, was du heute vorhast. Ist es nicht stark? Also so, wenn man richtig gute zwischenmenschliche Beziehungen pflegt, dann möchte man ja auch von seinem Gegenüber wissen, wie geht es dir, was machst du heute, was hast du erlebt, was bewegt dich? Und Gott ist so interessiert an dir, dass er dich auf Schritt und Tritt beobachtet sozusagen und dass er voll damit vertraut ist, wo wir sind. Er ist auch voll damit vertraut, was wir sagen. In Psalm 139, Vers 4 heißt es, ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Hebräer 4, Vers 13 sagt dazu, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und David empfiehlt seinem Sohn Salomo in 1. Chronik 28, Vers 9, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Ich finde immer so, diese zweiten Versteile sind immer nicht so schön, aber ich wollte sie jetzt auch nicht weglassen, weil dann würde ich das Wort Gottes fälschen. Deswegen muss ich sie leider mit dazu sagen. Aber natürlich mag ich immer diesen Part lieber, wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Natürlich ist das andere irgendwie die logische Konsequenz daraus, aber ich finde, manchmal kriegt das dann so ein, dass Gott dann doch wieder so droht, aber das tut er nicht. Er wirbt um dich, er wirbt um deine Seele. Es ist einfach nur eine Konsequenz, die daraus folgt, wenn du es nicht tust. Aber es ist nicht, dass er dich dann bestraft. Versteht ihr den feinen Unterschied? Kleinen, aber feinen Unterschied. Und ich finde das so stark. Das ist irgendwie manchmal auch ein bisschen beängstigend und ich finde manchmal auch ein bisschen beschämt, wenn ich mir das bewusst mache, dass Gott mich mit all meinen Abgründen kennt. Vor Menschen kann man ja manche Abgründe noch ganz gut verbergen, ne? Oder keine Ahnung, Menschen, die einen besser kennen, die kennen dann schon mehr Abgründe von einem. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann lieben sie einen immer noch. Danke, Jesus. Aber so Gott, der kennt wirklich deine abtrünnigsten Gedanken, das Schlechteste in dir drinne sozusagen. Und trotzdem liebt er dich und sagt, ich habe so viel Wert in dich gelegt und ich möchte, dass du erkennst, wie wertvoll du bist. In Vers 5 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Da steht in meiner Bibel, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen und deine Hand auf mich gelegt. Das hat mir schon so oft geholfen, wenn ich in so schwierigen Situationen war, irgendwie auf der Arbeit, dann bin ich auf die Toilette gegangen. Das ist immer meine Flucht, mein Fluchtplatz, weil ich da alleine bin. Und dann sage ich mir immer, Jesus, ich weiß, dass du bei mir bist, dass du um mich bist und dass du mich beschützt und dass mir nichts passieren kann. Also nicht, dass mich jetzt irgendwer tätlich bedroht, aber ihr wisst schon so, ne? Irgendwie, wenn man ein blödes Gespräch führen muss oder so. Einfach sich bewusst zu machen, Gott, du bist bei mir. Und wenn man sich das alles wirklich bewusst macht, dann ist mir klar, warum der Psalmist dann sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Weil ich das selber auch immer wieder merke, Jesus, mach mir das begreiflich. Mach mir das begreiflich wirklich, dass ich das in meinem Herzen wirklich drinne habe. Dass du da bist, dass du dabei bist, dass du mich liebst, dass du mich kennst. Dass du mich gemacht hast, er ist unser Schöpfer. In Vers 13 heißt es, du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Jesaja 44, Vers 2 sagt, Gott hat uns gemacht und von Mutterleib an gebildet. In Jeremia 1, Vers 5 sagt Gott, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen oder auch erkannt. Das heißt, Gott wollte, dass du lebst und er wollte, dass du lebst. Ich finde, wenn man sich mit der Biologie auseinandersetzt, und damit wie mit diesen Erbgutkombinationen, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Erbgutkombinationen theoretisch möglich sind, aus einer Eizelle und einer Samenzelle meine ich jetzt. Also ich finde, bei Geschwistern ist das voll oft erstaunlich, ne? Findet ihr das nicht? Zwei Leute, so von einem Vater und einer Mutter und die Kinder sind voll unterschiedlich. Manchmal sehen sie sich ähnlich, manchmal sehen sie sich überhaupt nicht ähnlich. Du denkst so, hä, ist das eine Familie? Und manchmal, da denke ich mir immer, boah, und Gott wollte, dass genau du lebst, so wie du bist. Das muss ich mir selber auch immer bewusst machen. Er wollte, dass du all das auch an deinem Körper hast, was du selber vielleicht nicht schön findest. Deine Locken oder deine glatten Haare oder keine Ahnung, dass du denkst, ach, die hat eine schönere Figur als ich. So Frauen sind da ja immer so wunderbar mit Vergleichen und so, ne? Und Gott wollte, dass du genau so bist, weil Gott nicht die Vorstellungen dieser Welt hat. Er hat nicht ein Idealbild und sagt, ach ja, so mache ich jetzt mal den Menschen und dann sehen die alle aus wie eine Kopie, sondern er wollte, dass du genau so bist, wie du bist. Ich finde das so krass, ne? Diesen Vers habe ich mir hier gestrichen. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht sind. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wer kann das mit freiem Herzen von sich sagen? Jesus, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich kann das meistens nicht aus freiem Herzen sagen, aber ich hatte neulich, war ich beim Arzt, ich habe mich ein bisschen durchchecken lassen und der hat einen Ultraschall gemacht von meinem Bauchraum. Und wisst ihr, was mich wirklich bewegt hat? Also mein Herz habe ich schon öfters mal auf dem Ultraschall gesehen. Ich finde, das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, wenn du dein eigenes Herz so schlagen siehst. Weil mir dann auch irgendwie immer bewusst wird, dass man selber es halt wirklich gar nicht in der Hand hat, wann es mal aufhört zu schlagen. Und dass es wirklich Gott ist, der dir Leben gibt und du es halt, also du dein Leben eigentlich gar nicht in der Hand hast. Versteht ihr dieses Gefühl, was ich meine? Aber was ich auch richtig heftig fand, dann hat er mir so diese einzelnen Organe gezeigt und dann meinte er so, ja, das ist ihre Aorta. Das ist ja dieses gute, große Blutgefäß, was den Bauchraum so mit Blut versorgt. Man hat so richtig gesehen, wie die so gepumpt hat und gepumpt hat. Ne? Und ich dachte mir so, boah, irgendwie ist mir dann so aus meiner PTA-Ausbildung sind mir dann diese ganzen Bilder von der Anordnung der Organe in den Kopf gekommen. Und es ist so etwas anderes, wenn du so dieses Bild vor dir hast, dann ist das so, naja, das ist halt so. Und dann ist mir irgendwie so bewusst geworden, das ist mein Körper und ich habe diese ganzen Organe in mir drinne und die funktionieren auch. Also habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was das für ein Wunder ist, dass du was isst und das dann irgendwie verdaut wird und dass das mit dem Hormonspiegel alles klappt und mit dem Insulin und dass du überhaupt lebst, dass das mit deinen Schilddrüsenhormonen klappt und mit allem in dir drinne? Also ich bin jetzt kein Arzt, aber einfach so aus meiner PTA-Ausbildung, ne, was du da mit einem Medikament alles verändern kannst. Ne? Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, muss man ja mal knallhart sagen. Ne? Ne, und das ist alles nur, das sind ja alles nur nachgemachte Sachen so. Und Gott ist der Schöpfer und der hat dich so kreiert. Der hat das alles so in dich reingelegt, dass das funktioniert. Ich denke immer wieder, boah, wenn man ein Kind bekommt und das ist gesund, ist das eigentlich das größte Wunder der Menschheit. Und wir finden es so normal, dass wir erstaunt sind, wenn etwas nicht gesund ist. Aber eigentlich ist es ein absolutes Wunder, dass wir alle hier sitzen, dass wir atmen, alleine atmen, ohne irgendwas. So krass. Ja, ihr müsst jetzt mal, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich meine, aber mir ist einfach wirklich in diesem Moment so bewusst geworden, mein Körper ist echt ein Wunder. Und ich glaube, dass es wirklich so eine verändernde Kraft in unserem Leben hat, wenn uns bewusst ist, dass wir Geschöpfe Gottes sind und dass er uns gemacht hat und dass er so bei uns ist, wie das hier steht. Und ich glaube, deswegen kommt der Psalmist auch am Ende zu auch fast meinen Lieblingsversen des Psalmes. Im Psalm 23 sagt er: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Oder man kann das auch übersetzen mit auf einem Weg des Schmerzes. Das heißt, auf einem sündigen Weg, der dann Schmerz als Folge mit sich bringen wird. Oder man kann es auch übersetzen, ob auf einem Weg, der dich, also der Gott, betrübt. Also siehe, ob ich auf einem Weg bin, der dich betrübt, und leite mich auf den ewigen Weg. Ich denke immer, wenn das wirklich in meinem Herzen drin ist, es gibt ja immer so Phasen, da ist einem das bewusster und Phasen, da ist es einem leider nicht so bewusst, aber wenn dir das wirklich bewusst ist, dann weißt du, Gott ist es wert und ist es würdig, dass wir uns von ihm durchforschen lassen, dass wir uns von ihm korrigieren lassen, dass wir ihn wirklich an die oberste Priorität in unserem Leben setzen, dass du dein Leben voll investierst für ihn, weil es ewigen Wert haben wird. Es geht nicht kaputt, so wie ein Auto oder was auch immer, sondern es hat ewigen Wert. Und das ist echt mein Gebet, dass ich mich selber so sehen kann, wie Jesus das gedacht hat, und dass ich auch meinen Nächsten so sehen kann. Weil was denkt ihr, was liegt da für eine Kraft drin, wenn wir diesen Wert und diese Würde, die Gott uns zugesprochen hat, wenn wir das unserem Nächsten zusprechen, wenn wir ihn so behandeln, mit diesem Wert und dieser Würde, wenn wir ihn nicht runtermachen, weil wir selber uns schlecht fühlen. Ich finde das manchmal schockiert mich das so, selbst in christlichen Kreisen, wie die Leute sich eigentlich gegenseitig quälen, weil sie selber ein Problem haben mit ihrer Identität und den anderen immer runtermachen müssen. Ich meine, es ist in der Welt normal, aber ich denke mir immer, wo sollen wir Wertschätzung finden, wenn nicht bei den Kindern Gottes, wenn nicht bei Gott selbst? Und ich wünsche mir das wirklich so, dass wir da hinkommen, dass wir einander so sehen, dass wir diesen Wert und diese Würde in dem Nächsten sehen, trotz seiner Fehler. Denn Gott sieht das auch trotz unserer Fehler in uns. Er behandelt uns nicht so, wie wir sind, sondern so, wie er uns sieht. Ja, genau. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für die Wahrheit in deinem Wort, Jesus. Und ich danke dir, dass es deine Wahrheit ist, Herr, die uns befreit und die uns verändert, Jesus, die uns Richtschnur und Festigkeit gibt in unserem Leben, Herr. Und ich danke dir, dass du bewiesen hast, dass dein Wort wahr ist, Jesus, dass es nicht nur leere Gedanken sind oder irgendwas, was wir uns einreden, damit wir uns besser fühlen, Herr, sondern dass du deine Liebe bewiesen hast, als wir es nicht wert waren, Herr. Und dass du uns Wert und Würde gegeben hast, die wir nicht aus uns herausbringen können, sondern dass du uns das gibst, Jesus, weil du uns gemacht hast und weil du die Würde erkämpft hast und sie uns einfach einfach damit überschüttest, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns die Herzensaugen wirklich öffnest, Herr, dass das in unser Herz fällt, dass du bei uns bist, dass du uns liebst, dass du uns kreiert hast, Jesus. Dass es wirklich die Wahrheit ist, Herr, dass du, ja, dass du der einzig wahre Schöpfer bist, Jesus. Und dass ich bitte dich, dass du der Einzige bist, der über unseren Wert bestimmt, Jesus. Dass wir so fest darin werden, dass uns das nicht mehr ankratzen kann, wenn uns wer anders schlecht behandelt, Jesus. Sondern dass wir einfach sicher darin sind, dass du uns Wert und Würde gegeben hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns da wirklich, ja, auf deinem Weg führst, Herr, dass du uns auf den ewigen Weg führst, Herr, dass du unsere Herzen durchforschst und unsere Gedanken gerade rückst, Jesus, dass du unsere Gesinnung veränderst, Herr, und dass du uns hilfst, dass wir uns gegenseitig so sehen, wie du uns siehst, Jesus, und dass wir uns einfach darin unterstützen und darin fördern, ja, das Beste zu werden, Jesus, durch dich, Herr. Amen.